Liebe Brüder und Schwestern, wie lange noch? Das Gebet eines Angefochtenen. Wie lange noch Krieg auf dieser Welt? Wie lange noch Krieg im Nahen Osten? Wie lange noch Opfer im Gazastreifen, wie lange noch Opfer in Israel, wie lange noch Opfer auf der russischen Seite, wie lange noch Opfer auf der ukrainischen Seite, wie lange noch? Wenn wir an den Nahen Osten denken, dann beten wir für die jüdische Seite und wir beten für die palästinensische Seite. Wir beten für Missionare in Israel und wir beten für Missionare auf der palästinensischen Seite, wie Johnny und Marlene Shachwan oder Tas Saada im Gazastreifen oder Liron und Karin Shani in Galiläa. Wir wissen, dass die Antwort bei Jesus liegt, auf die Not in den Kriegsgebieten unserer Erde. Wir beten auch für die Geiseln. 134 Geiseln in den Händen der Hamas, Juden, und es sind, soweit ich weiß, auch Muslime dabei. Geiseln, die seit 134 Tagen, diese Zahl, die dort zu sehen ist, ist von gestern, seit 134 Tagen, seit dem 7. Oktober in Geiselhaft sind, gegen jegliches Völkerrecht und Menschenrecht, täglich von Folter, sexuellem Missbrauch und Mord bedroht. Die Uhr läuft. Die Frage stellt sich, wie lange noch? Überall auf der Welt, aber jetzt im Fokus dort in besonderer Weise. Ich war im Januar in einer Kirchengemeinde und dort haben sie namentlich für jede dieser Geiseln gebetet. Fand ich sehr gut. Aber wir merken, dass die Antwort bei Jesus liegt, für beide Seiten. Nur Jesus kann den Frieden schaffen auf dieser Welt. Und die Frage in unseren Herzen ist, wie lange noch? Wie lange noch? Von westlichen Medien weitgehend ignoriert, hat in Afrika die Ausbreitung des islamischen Terrors in den vergangenen 10 Jahren zu einer dramatischen Zunahme der Verfolgung geführt. Das taucht in den Medien teilweise gar nicht auf. Guckt alles in die Ukraine, es guckt alles nach Israel und Gaza. Was passiert in Afrika? Islamisch-extremistische Gruppen wenden massive Gewalt an, um den Machtbereich des Islam auszudehnen. Nigeria ist dabei einer der Brennpunkte. Das ist jetzt von der Seite Open Doors, wo man das nachlesen kann. Allein innerhalb eines Jahres wurden in Nigeria 5.014 Christen getötet und 4.726 entführt. Das heißt, die sind auch in Geiselhaft. Die sind entführt worden und werden teilweise zwangsverheiratet, versklavt und kommen dort nicht wieder weg. Da laufen auch solche Uhren. Wie lange noch? Wie lange müssen die das aushalten? Innerhalb einer Woche wurden im vergangenen Jahr mehrere Dörfer im Bundesstaat Plateau angegriffen. Dabei wurden insgesamt 30.000 Menschen vertrieben, 125 getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Und so könnte man jetzt noch viel aus diesem Konfliktbereich sagen. Wie lange noch? Psalm 13. Es stellt genau diese Frage. Wie lange noch? Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Vier bange Fragen. Das ist unser erster Punkt. Das zweite, die Bitte um Erhörung. Und das dritte, das Loblied zum Herrn. Vier bange Fragen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Wie lange? Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Die Elberfelder übersetzt etwas genauer. Bis wann, Herr, bis wann, Jahwe, willst du für immer mich vergessen? David hat hier den Eindruck, dass der Herr ihn vergessen hat. Es wird uns nicht genau gesagt, in welcher Situation, aber es gibt im Leben von David einige Situationen, wo das zutrifft. Die Flucht vor Saul zum Beispiel. Da ist Saul hinter David her und David ist eigentlich schon zum König gesalbt und es geht durch Not und Entbehrung hindurch. Er muss sich in Höhlen aufhalten und hat keinen festen Wohnort und muss schauen, wie er zu essen kommt und ständig mit dem Schwert bedroht. Und natürlich kommt da die Frage auf, Herr, wenn ich unter deinem Schutz stehe, warum passiert mir all das? Herr, wie lange noch? Willst du für immer mich vergessen? Das zog sich über einen langen, jahrelangen Zeitraum hin. Und auch die ganze Sache mit Absalom. Auch da, wie lange noch, Herr? Und diese Frage Davids ist auch unsere Frage. Es ist die Frage des leidenden Volkes Israel. Es ist die Frage der angefochtenen Christen. Und es ist die Frage letztlich auch aller Völker. Wie lange noch geht dieses Elend so weiter? Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Du siehst doch meine Situation. So lange bete ich schon und es passiert nichts. Wie lange noch, Herr? Herr, du siehst meine Krankheit und ich habe es dir schon 1000 Mal gesagt. Wie lange willst du mich so ganz vergessen? Herr, du kennst diese eine große Frage meines Lebens. Und ich habe sie dir schon so oft gebracht. Wie lange willst du mich so ganz vergessen? Herr, du kennst meine Einsamkeit. Du siehst das doch. Warum passiert denn nichts? Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange müssen die Opfer auf beiden Seiten der Kriege leiden? Hast du uns vergessen? Immer wieder haben die Beter der Psalmen genau diese Frage gestellt. Wie lange geht denn das noch? Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Psalm 42. Herr, wie lange noch willst du mich so ganz vergessen? Ein zweites. Siehst du mich denn nicht? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Oder noch einmal Elberfelder, bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Wir hören hier den verzweifelten Schrei dessen, der darum ringt, dass Gott auf ihn schaut, und zwar gnädig auf ihn schaut. Das genaue Gegenteil von dem, was Hagar jubelnd ausruft: Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine Glaubensschwester hat mir einmal gesagt, dass sie in Wut und in Trauer und in Verzweiflung über all die Dinge, die sich mit gewaltiger Wucht über sie aufgetürmt haben, die Bibel in die Hand genommen hat und voller Zorn an die Wand geworfen hat. Ich empfehle das nicht zum Nachmachen. Aber es kann Situationen geben, wo Christen in solch eine Not hineingeführt werden, dass sie Gott nicht mehr verstehen und den Eindruck haben, dass Gott sie nicht mehr sieht, sein Angesicht abgewendet hat und nicht mehr segnend auf sie blickt. Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Bist du doch ein Gott, der mich sieht, oder siehst du mich nicht? Schaust du weg? Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Stehe ich nicht mehr unter dem Segen Gottes? Hast du dein Antlitz abgewandt? Wenn die Schicksalsschläge kommen, Schlag auf Schlag, und die Krankheit tobt und der Tod an die Tür klopft, wo ist denn der Segen? Hast du dein Antlitz abgewandt? Ich verstehe dich nicht, Gott. Im Jahre 1871 wird Chicago durch ein schweres Feuer verwüstet. Rund 300 Menschen verlieren ihr Leben, über 100.000 ihre Häuser, ihre Wohnung, ihre Heimat. Das Bild, was hier zu sehen ist, das ist infolge dieser Katastrophe gemalt worden. Ein Opfer dieses schrecklichen Geschehens ist Horatio Spafford. Er verliert als erfolgreicher Anwalt sein gesamtes Vermögen, das er in Immobilien investiert hatte. Doch weitaus schlimmer, er verliert seinen einzigen Sohn in diesem Inferno. Trotzdem setzt er sich als Christ für die Menschen der Stadt ein, die ohne Wohnung und ohne Obdach verarmt und verzweifelt sind. Nach etwa 2 Jahren will er mit seiner Familie nach England reisen mit dem Schiff. Spafford wird durch einen Geschäftstermin aufgehalten. Er schickt seine Frau und seine 4 Töchter mit der Ville du Havre voraus. Dieses Schiff kollidiert mit einem schottischen Segelschiff. Es sinkt innerhalb kürzester Zeit. Es ist eines der größten Katastrophen der französischen Schifffahrt. Und in diesem Unglück überlebt nur seine Frau, seine 4 Töchter ertrinken in den Fluten. Haus und Besitz verloren. Erst den Sohn, 2 Jahre später 4 Töchter. Die Kinder leben nicht mehr. Ist doch klar, dass da die Frage aufkommt: Herr, hast du mich vergessen? Herr, hast du dein Antlitz von mir abgewandt? Siehst du mich denn nicht mehr? Die 3. Frage, wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Am Ende der Weihnachtsferien bin ich morgens um 4 Uhr aufgewacht und plötzlich stand das ganze Jahr in einem riesigen Berg vor meinen Augen. Völlig idiotisch, als ob alle Aufgaben, die man in dem Jahr hat, jetzt an diesem einen Tag, in dieser einen Nacht gelöst werden können. Aber so schlau war ich nicht, das zu überblicken, sondern ich sah nur einen riesigen Berg. Ich konnte nicht mehr schlafen. Und ich bekam so eine Unruhe und so ein Sorgen in meinem Herzen. Ich wurde regelrecht übermannt. Und ich frage mich manchmal, warum mache ich mir eigentlich all diese Sorgen? Ich weiß doch, was in der Bibel steht. Deine Sorgen wirf auf den Herrn, denn der sorgt für dich. Das mache ich auch. Und dann im nächsten Moment sorge ich schon wieder über dieselbe Sache und es dreht sich in meinem Kopf. Ich schaffe es nicht, es auszustellen. Wie lange soll ich mich eigentlich noch sorgen? Wie lange soll ich mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wir können einander ja nicht ins Herz schauen. Aber ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Ich habe immer wieder Angst. Angst vor Menschen, Angst vor Situationen. Ich hasse es. Ich würde es am liebsten abschütteln. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Seitdem ich ein junger Mensch bin, trage ich das mit mir herum. Es ist ein Elend. Und ja, ich habe einen Herrn und ich beiße mich durch und ich gehe immer wieder zu ihm und sage mir, Herr, gib mir die Kraft. Aber ich merke auch, es wird mir nicht einfach so genommen. Es wird kein Schalter umgelegt und dann ist es weg, sondern da muss ich mich durchringen im Gebet und zu ihm hin. Und die Frage ist da, wie lange geht das eigentlich noch? Wie lange soll ich eigentlich noch sorgen und mich ängsten täglich? Und noch eine vierte Frage. Wird mein Feind triumphieren? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Noch einmal die Elberfelder. Und das war für David ja eine große Frage. Immer wieder hat er erlebt, dass der Feind stärker ist als er. Immer wieder auf der Flucht. Immer wieder war der Saul im Königspalast oder der Absalom im Königspalast und er steckte in den Höhlen. Herr, das verstehe ich nicht. Warum triumphiert der Feind? Und ist es nicht für die Christen auch immer wieder die Frage? Bonhoeffer, wir hatten ihn vor kurzem hier in der Predigt von Nils, geht an den Galgen. Warum muss er sein Leben lassen? Warum triumphiert der Feind in so grausamer Weise? Ich habe lange Zeit für die mutige Christin Lea Sharibu gebetet. In letzter Zeit hat das nachgelassen. Diese tapfere junge Christin, Schülerin, 2014 mit weiteren 275 Schülerinnen von der islamischen Boko Haram entführt. Später wurden 100 Mädchen freigelassen. Und diese eine hat gesagt, nein, ich bin nicht bereit, zum Islam zu übertreten, was von ihr gefordert wurde. Diese eine, Lea Sharibu, hat gesagt, ich bleibe bei Jesus. Und dafür ging sie wieder zurück zu denen, die sie dann zwangsverheiratet haben. Und der Missbrauch und die Grausamkeit, die dort stattfindet, die ist von anderen Schülerinnen erzählt worden, die von dort zurückkamen. Manche konnten fliehen, sie nicht. 112 Mädchen sind immer noch von dieser Gruppe in Gefangenschaft. Es gibt eine ähnliche Seite wie diese, die ich da eben gezeigt habe, von den israelischen Geiseln gibt es auch für diese von der Boko Haram entführten Mädchen. Warum triumphiert der Feind? Es sind unsere Glaubensschwestern, es sind unsere Glaubensbrüder, die durch eine ständige ständige Not hindurchgehen. Man fragt sich, wie halten die das aus? Kann man das überhaupt aushalten? Wie lange darf sich der Feind über uns erheben? Das sind harte Fragen. Und wir merken, das sind Fragen, die uns auch ganz persönlich betreffen. Und die David eben für uns schon durchlitten hat. Und es ist so schön, dann bei David zu sehen, dass er dann im Beten eine Perspektive bekommt. Die Bitte um Erhörung. Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Wie lange noch, Jahwe? Das Entscheidende an dieser Frage ist ja schon, dass er ein Gegenüber hat. Dass er diese Frage nicht in den luftleeren Raum stellt, sondern dass er sie direkt an Gott richtet und richten kann. So wie Jesus am Kreuz betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist eine Verlassenheit, ja, aber es ist eine Verlassenheit in der Beziehung zu Gott. Und so dürfen auch wir mit David und mit Jesus diesen Ruf an den Herrn selbst richten. Herr, wie lange noch? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Er ist nicht gottlos, er ist nicht ohne Gott, sondern er hat ein Gegenüber in seinem Herrn. Wie gut. Wir sind nicht allein in unserer Angst. Wir sind nicht allein in unserer Not. Wir sind nicht allein mit unseren Fragen, sondern wir haben ein Gegenüber, an das wir uns wenden können, so wie David es tut. Und er bittet hier um die Zuwendung Gottes. Er betet, wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Und nun betet er, schaue doch und erhöre mich, Herr mein Gott. Das heißt, erst denkt er, du hast dich abgewandt von mir, dein Antlitz ist verborgen. Jetzt schau doch wieder hinein in meine Situation. Und in dieser Frage, wie lange noch, steckt doch auch schon eine Gewissheit, dass das alles nur ein Zeitraum ist. Wie Simon eingangs sagte, es geht nicht um die Warum-Frage, sondern es geht um die Frage, wie lange noch. Das heißt, der Beter weiß, es gibt einen Punkt, wo Gott eingreifen wird. Auf irgendeine Weise wird Gott eingreifen. Wie lange noch? Da steckt eine Begrenzung drin. Verheißungsvoll keimt sie hier schon auf und sagt, das ist eine Begrenzung in allem Leid. Und der angefochtene Beter, der den Herrn kennt, der weiß um diese Grenze. Und deswegen kann er beten, wie lange noch, Herr? Wie lange zögerst du noch, bis du eingreifst? Der Beter hat eine Gewissheit, die derjenige, der Gott nicht hat, nicht kennt. Das ist die Gewissheit, dass Gott eben nicht vergisst. Auch wenn es so scheint, vergisst Gott die Seinen nicht. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Und doch weiß der Beter, er vergisst mich nicht. Jesaja 49, 15. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen, sagt Gott, der Herr, siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Nein, Gott kann dich nicht vergessen. Gott kann dich nicht vergessen. Er liebt dich. Deswegen vergisst er dich auch nicht. Egal, wie groß die Not ist und wie bang deine Frage und wie quälend sie dich schon jahrelang quält, er vergisst dich nicht. Hast du dein Antlitz verborgen? Hast du mir den Segen entzogen? Siehst du mich denn nicht? Und hier ist die Antwort. Du bist und bleibst ein Gott, der mich sieht. Du bist und bleibst ein Gott, der mich sieht. Psalm 139, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Er sieht dich. Er sieht dich. Er kennt dich. Hiskia betet, fleht, schreit in seiner Krankheit. Dem Tode nah, gewiss ist ihm der Tod schon zugesagt. 2. König 20, Vers 5. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Der Herr sieht die Tränen, die du weinst. Das ist der Trost, den wir haben. Er sieht's, was keiner sieht. Und er sorgt für dich. Ja, wir wälzen unsere Sorgen nachts, wenn wir aufwachen. Und quälen uns damit. Aber all das Sorgen und Quälen und Plagen, was wir in unseren Gedanken hier so durchdrehen, bringt alles nichts. Und deswegen sagen wir uns wieder und wieder, und wenn wir es uns tausendmal sagen müssen, sagen wir uns, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird für dich sorgen. Und er wird nicht zulassen, dass der Gerechte in Ewigkeit wankt. Er wird ihn aufrichten. Der Herr sorgt für dich. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Damit spricht er diese Realität aus. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist unsere Realität. Da müssen wir durch. Es ist eben kein Schalter, der einfach umgelegt wird. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Deswegen klammern wir uns an Jesus und sagen, Herr, zieh uns durch das alles hindurch. Wie lange es auch dauern mag, zieh uns durch das alles hindurch. Du hast die Welt überwunden. Du bist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Deswegen hänge ich mich an dich. Und der Herr hat den Feind schon besiegt. Das leere Grab. Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Der letzte Feind ist der Tod. Jesus hat ihn besiegt. Das Grab ist leer. Jesus ist aus dem Grab herausgekommen. Und das dürfen wir mit leuchtenden Augen in diese dunkle Welt hineintragen. Wir wissen, dass er lebt. Wir wissen, dass er auferstanden ist. Deshalb leuchten unsere Augen vor Freude. Das Grab ist leer und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nein, der Feind wird nicht das letzte Wort haben. Der Herr hat schon gesiegt. Das Grab ist leer, darum strahlen unsere Augen, auch wenn sie noch von einem Tränenschleier verhangen sind. Die Freude ist trotzdem da. Und das Loblied zum Herrn. Der Schluss des Psalms. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Vier bange Fragen, vier quälende Fragen. Und jetzt hier diese wunderbare Wende. Ich aber. Er drückt sein tiefes Vertrauen in den Herrn aus, dass der Herr eine Antwort hat. Und das Überbrücken dieses Zeitraums, dieses wie lange noch, geschieht durch Vertrauen. Dieses wie lange noch, dieses quälende wie lange noch wird überbrückt durch das Vertrauen. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Oder ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort, wie es im Psalm 130 heißt. Ich harre, ich warte, ich glaube, ich vertraue, dass Gott eine Antwort hat. Dass er eine Antwort auf das Wie lange noch gibt. 1. Petrus 1, 6 bis 9. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das ist unser Ziel. Und dazwischen ist eine kleine Zeit. So sagt uns die Schrift, es ist nur eine kleine Zeit. Wie lange noch? Eine kleine Zeit, sagt der Herr in seinem Wort. Und dann kommt eine so unaussprechliche Freude auf uns zu, dass man es nicht fassen kann. Dass es unaussprechlich ist, so gewaltig. Und dahin müssen unsere erleuchteten Augen im Glauben immer wieder gehen, wenn wir in der Not sind, wenn wir in der Anfechtung sind. Dass der Blick auf dieses herrliche Ziel hingeht. Lest das nochmal heute Nachmittag, 1. Petrus, das erste Kapitel. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit durch die Not hindurch müsst. Der Herr trägt uns durch. Deswegen heißt es hier auch, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Da ist von deiner Hilfe die Rede, von Jeshua Techa im Hebräischen. Jeshua. Und dann kommt noch diese Endung, Techa dran, deine Hilfe. Jeshua. Jesus ist deine Hilfe. Er führt dich hindurch. Hier seht ihr diesen Anwalt aus Chicago, Horatio Spafford. Er hatte allen Grund zu klagen. Aber trotz all der Schicksalsschläge, die er erleben musste, ihm und seiner Frau, hält er an Gott fest. Ja, er lobt ihn. Sein Glaube bewegt ihn dazu, anderen zu helfen. So gehen die beiden 1881 nach Jerusalem und helfen den Menschen, die dort in großer Armut leben. Und durch ihren Einsatz kommen viele Muslime und Juden zum Glauben. Das ist genau die Antwort, die der Nahe Osten braucht. Jesus, dieses Ehepaar, die haben das Evangelium dort hingebracht. Und Juden und Muslime finden in Jesus Frieden und dadurch auch Versöhnung in ihrem ewigen Konflikt. Das ist das Geheimnis der Weltgeschichte. Das ist das Geheimnis des Nahen Ostens. Das ist das Geheimnis von Jerusalem. Und während dieser Reise nach Jerusalem, so berichtet es die Tochter Bertha, muss es also noch eine weitere Tochter gegeben haben, merke ich gerade, hatte der Kapitän des Schiffes ihn auf die Brücke gerufen. Und man hatte ausgerechnet, dass sie bei der Überfahrt genau an dem Punkt gekommen sind, wo dieses Schiff, die Ville du Havre, untergegangen ist. Und da ist er auf die Brücke gebeten worden. Und in derselben Nacht schrieb er auf dem Schiff bei dieser Überfahrt dieses Lied, was auch angegeben ist, vorne zu sehen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Der Schlussvers des Psalms, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Horatius Spafford lobt und singt, weil der Herr so wohl an ihm tut, trotz aller seiner Not und der Schicksalsschläge, durch die er hindurch musste. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich, auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Nun leb ich in Christo, für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir setzen uns noch einmal und hören auf das Postludium. Einen reich gesegneten Sonntag wünsche ich allen. Danke.